Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu min ash-shaytan ar-rajim.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastode.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastode.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 10. April 2025, gleich dem 21. Bahrwardin 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit unserer Sendung »Geschichten und Zeichen«. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Abwehrrakete Shahab-e-Saghib«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Zu den Berühmtheiten Irans gehört Anvari, mit Vornamen Ohadaddin Ali und mit vollen Namen Ohadaddin Ali ibn Muhammad Khawarani. Er war sowohl Sternkundiger als auch Dichter. Anvari hat im 12. Jahrhundert nach Christus im damaligen iranischen Großraum gelebt. Sein Geburtsdatum fällt in die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts nach der Hijra und dem islamischen Lunarkalender. Er wird im Iran auch Anvari Abivadi genannt, denn er wurde in Abivad geboren, einer kleinen Stadt im damaligen Groß-Khorasan im Nordosten Irans, die heute in Turkmenistan liegt. Wenn andere am Ende seines Namens Khabarani anhängen, so deshalb, weil sein Geburtsort Abivard in einen so benannten Distrikt von Khorasan fiel. Das genaue Geburtsdatum von Anvari kennt man nicht. Fest steht, dass er im 12. Jahrhundert nach Christus und in der Zeit lebte, als die Seldschuken herrschten. Sein Geburtsort Abivard liegt zwischen den Orten Nusay und Sarachs. Anvari wuchs in einer Familie auf, die der Dichtung zugetan war. Als junger Mann erwarb er weitgehende Kenntnisse in der Literatur, Philosophie, Theosophie, Mathematik, Musik und Astronomie und verdiente sich den Namen Hakim, welcher gelehrigen Menschen zustand. Sein Vater hatte einen Posten, und so standen dem jungen Anwari alle Möglichkeiten zum Wissenserwerb zur Verfügung. In der Madrasa Mansuriye in Tus, welche als eine der renommiertesten jener Zeit galt, erlernte er Geistes- und Naturwissenschaften. In einem seiner Gedichte erklärt er, dass er in verschiedenen Wissenschaften den höchsten Grad erreichen konnte. Anwari galt in seiner Zeit tatsächlich als renommierter Gelehrter und seine Gedichte enthalten damaliges Wissen und Erkenntnis. Seine Hinweise, Anspielungen und seine Verbildlichungen und kreativen Inhalte zeugen davon, dass er ein Meister in der Logik, der Musik, der Sternkunde, Naturwissenschaft, Kosmologie, Mathematik und Theosophie war. Seine Gelehrsamkeit wird ebenso in anderen Quellen bestätigt. Ofi, ein iranischer Historiker, der im 12. bis 13. Jahrhundert lebte, hat in seinem Werk Lobab al-Albab die Gelehrigkeit von Anwari gelobt. Anwari war sehr von Ibn Sina, Avicenna, überzeugt. Es heißt, dass er einige seiner Werke selber mit dem Hand abgeschrieben hat. Außerdem verfasste Anwari einen Kommentar zu dem Werk Esharat von Avicenna unter dem Titel Al-Bisharat fi Sharh Esharat. Anwari hat, als er sich um den Erwerb von Wissen bemühte, auch dichterisches Können erworben und fand schon als junger Mann am Hofe des Sultans Sanjar Einlass. Die Mehrzahl der Literaturforscher, die sich mit seinen Werken beschäftigt haben, ist der Ansicht, dass er die meiste Zeit im Dienste dieses Seldschukenkönigs verbrachte und ihm huldigte. Anwari selber spricht davon, dass er 30 Jahre lang die Gunst dieses Sultans genoss. Aber nach Ablauf dieser Zeit zog Anwari sich aus dem Hofleben zurück. Einige sagen, dass er sich in Balch niederließ und dort Ende des 6. Jahrhunderts nach der Hijra, 12. Jahrhundert nach Christus, verstarb. Er wurde jedenfalls in dieser Stadt, die heute zu Afghanistan gehört, in dem Mausoleum des 300 Jahre vorher verstorbenen Sufis Ahmad Khisruya beigesetzt. Man ist sich nicht darüber einig, welcher islamischen Denk- und Rechtsschule Anwari angehörte. Einige Biografen meinen, er sei ein Schiit gewesen, aber der Inhalt seiner Gedichte und die Umgebung, in der er gelebt hat, deuten eher darauf hin, dass er den Sunniten angehörte. In seiner Dichtung lobt er die ersten vier Kalifen nach dem Propheten, von denen Ali, Friede sei mit ihm, der vierte war. Anwari liebte Imam Ali und den Propheten, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause. In den Biografien heißt es, dass Anwari einmal während seines Studiums einen Dichter vorbeikommen sah und sich von dessen prächtigen Erscheinung sehr beeindruckt entschloss, eine Kasside für den Sultan Sanjar zu dichten, um sich Einlass am Hofe dieses Seldschuken-Herrschers zu verschaffen. Dann soll Anwari mit dieser Kasside tatsächlich die Gunst von Sultan Sanjar erworben haben. Jedenfalls diente er ihm 30 Jahre lang und begleitete ihn auch auf Reisen. Er diente seinem Gönner nicht nur auf dichterische Weise, sondern auch lange als Sterndeuter. Für den 29. Jumadiol Ochra 582, der damals in dem Monat Oktober 1185 fiel, sagte er aufgrund einer Dichtung bezüglich des Sternzeichens Waage eine große Katastrophe voraus. Doch es ereignete sich an diesem Tag nichts. Anwari war blamiert und musste den Spott anderer Dichter über sich ergehen lassen. Er wurde auch von Sultan Sanjar gerügt, aber Anwari begründete seine Voraussage mit dem allmählichen Eintritt des Planeten Merkurs in das Sternbild der Waage. Später haben einige Weisen gemeint, dass die Voraussage von Anwari doch richtig gewesen sei, denn an diesem Tag wurde der berüchtigte Genghis Khan geboren, der mit seiner Kriegslust großes Unheil anrichten würde. Nach ihrer Meinung hatte Anvari in Wahrheit die Verwüstung von Khorasan beim Mongolen-Einfall vorausgesehen. Das dichterische Talent von Anvari wurde bereits zu seinen Lebzeiten bekannt. Viele Dichter nach ihm haben ihn wegen seines Könnens gelobt und einige haben ihn sogar einen der drei Propheten der Farsi-Dichtung genannt. Um den Grund dafür besser zu verstehen, sollten wir die Zeit, in der Anvari gelebt hat, kurz betrachten. Seine Epoche lässt sich Epoche der Kassidendichtung nennen und offenbar ist Anvari wegen seiner Kassiden gelobt worden. Damals war die Kassidendichtung die geläufigste Form der Dichtung und sie galt der Huldigung der Könige und Herrscher. Mit ihren Kassiden konnten die Dichter deren Gunst gewinnen und ein gutes Leben führen. Dr. Abdulhassan Zarinkub, ein bekannter iranischer Schriftsteller und Literaturforscher, sagt über die charakteristischen Merkmale der Kassidendichtung zur Zeit von Anvari, dass in dieser Dichtung den Herrschern völlig übertrieben gehuldigt wurde. Ihnen wurden alle guten Eigenschaften zugeschrieben, wie wohltätig und kühn, stahl und siegreich. Die Kassiden steckten voller Lügen und die Poeten forderten offen oder indirekt ein teures Geschenk von dem Gehuldigten, wie eine kostbare Robe oder ein anderes kostspieliges Gut. Anvari hat alle Ersparnisse seines Vaters für Vergnügen ausgegeben und sein gottgegebenes Talent für ein fröhliches Leben verschwendet. Er widmete sich intensiv der Poesie und bald gehörte er zu den namhaften Kassidendichtern seiner Epoche. Natürlich können diese Art seiner Gedichte in unserer heutigen Zeit nur für Leute vom Fach schön klingen, die genau die besonderen Umstände seiner Epoche kennen. Bei der Allgemeinheit finden die Lobgedichte Anvaris jedoch keinen Anklang. Aber außer solcher Poesie hat Anvari auch Kurzgedichte und Vierzeiler und Gazelen hinterlassen, die lesenswert sind. Die Literaturkenner sind der Ansicht, dass Anvari viele stilistische Neuerungen in die Kunst der Dichtung eingebracht hat. Bei einem Vergleich mit anderen Dichtern seiner Epoche wird deutlich, dass er großen Einfallsreichtum besaß und viel Kreativität in seiner Dichtung an den Tag gelegt hat. Typisch für die Gedichte von Anvari ist seine Fähigkeit, etwas auf erzählerische Weise oder als Gespräch zwischen zwei oder mehreren Personen darzustellen. Bei anderen Kassidendichter dieser Epoche treffen wir dieses Stilelement nicht an. Hier ein Gedicht von ihm, zunächst die annähernde Übersetzung und dann das Original. Der Gärtner roch am Veilchen und sprach: »Du Buckel im blauen Kleidchen, warum krümmst du dich schon? Du bist noch nicht alt und schon beugst du dich? Alt ist jemand, den die Zeit gekrümmt hat«, sprach das Veilchen, »und ist man jung, muss man sich beugen und bescheiden. Borg boni banafshemi buid, goft ekush pushte jame kabut, این چه حال است از زمان تو را؟ پیر ناگشته در شکستگی زود گفت: پیران شکسته دهرند، در جوانی شکسته باید بود. Der bekannte Literaturkenner Dr. Shafi'i Kadekani ist hinsichtlich der dichterischen Sprache des Anwari der Meinung, dass es die einfachste und natürlichste seiner Epoche war. Er sagt, keiner hat sich vor ihm so einfach ausgedrückt und nach ihm war es ein Jahrhundert später nur Sa'di, der diesbezüglich noch mit ihm vergleichbar ist. Anwari kannte alle Niveaus der Farsi-Sprache, von der einfachen Ausdrucksweise des Volkes bis zur Sprache der vornehmen Gesellschaftsschichten. Neben den Sprechweisen der eigenen Epoche kannte er sich auch mit älteren Sprechweisen aus. Die Gedichtsammlung von Anwari, Divan, dient den Literaturwissenschaftlern als eine der wichtigsten Quellen zur Untersuchung der neupersischen Poesie im 6. Jahrhundert nach der Hijra, 12. Jahrhundert nach Christus. Sie würde auch viele Anhaltspunkte bei der Untersuchung der sozialen Werte und Bevölkerungsstrukturen und ihren Wandel bis Ende jenes Jahrhunderts liefern. Aus diesem Blickwinkel ist sie jedoch bislang weder im In- noch im Ausland untersucht worden. Liebe Hörerfreunde, in unserer nächsten Folge wird es noch einmal um diesen Dichter und um sein Werk gehen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Nouri mit dem Titel Iran.
زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزم شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد در روح و جان وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان. سبزی صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. Thank you.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserer Sendung Geschichten und Zeichen.
Und wir haben Noah zu seinem Volk gesandt. Er sagte, mein Volk, dienet Gott dem einen. Ihr habt keinen anderen Gott als ihn. Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Da sagten die Vornehmen aus seinem Volk, die ungläubig waren, das ist ja nur ein Mensch wie ihr, der etwas Besseres sein will als ihr. Wenn Gott gewollt hätte, hätte er Engel herabgesandt. Wir haben nicht gehört, dass es so etwas bei unseren Vorvätern gegeben hätte. Was Sie hörten, war eine Übersetzung der Verse 23 und 24 der Sure 23. Sie handelt von Noah, wie Noah im Arabischen genannt wird. Es hat diesen großen göttlichen Propheten, der eine göttliche Schrift überbrachte, tatsächlich gegeben. Über seine Geschichte steht im Koran. Diese Geschichte im Koran ist wie die anderen Korangeschichten wahr. Der Koran berichtet über wahre Ereignisse der Vergangenheit, um den darauffolgenden Generationen wertvolle Lehren mitzugeben. Der Mond stand hell am Himmel. Sein Licht fiel durch das Blätterwerk eines einzelnen mächtigen Baumes auf einen weißhaarigen alten Mann, der dort saß und Gott seinen Kummer klagte. O Gott, viele, viele Jahre habe ich unentwegt die Menschen aufgerufen, sich dir zuzuwenden, aber es war umsonst. Sie hörten nicht auf mich. Manchmal stopfen sich diese Götzendiener mit den Fingern die Ohren zu oder ziehen sich den Kragen über die Ohren. Manchmal spotten sie auch über meine Worte. Sie wollen nicht von ihrem Irrweg zurückkehren. So klagte Noah, als er plötzlich eine Offenbarung erhielt. Noah, außer denen, die sich zu dir bekannt haben, wird keiner mehr gläubig werden. Deshalb sei nicht über ihren Unglauben und ihre Widerspenstigkeit traurig. Baue unter meiner Aufsicht ein Schiff. Sprich nicht mehr über diese Unrechttuenden, sie werden alle ertrinken. Am nächsten Tag sahen die Leute, dass Noah Werkzeuge und Holz zurechtgelegt hatte, um ein Schiff zu bauen. Väterlich mahnte er sie erneut, doch gläubig zu werden, aber keiner hörte auf ihn und jeder, der vorbeikam, machte sich über ihn lustig. »Sag nur, Noah, was ist denn los? Bis jetzt hast du immer gedacht, du bist ein Prophet, ja? Warum bist du dann nur ein Zimmermann geworden? Oder hier gibt es doch weit und breit kein Meer. Du willst wohl Stiere auf dein Schiff spannen, wie?« Noah schwieg geduldig, nur manchmal sagte er, »Heute macht ihr euch noch über uns lustig, aber bald werden wir es sein, die euch Vorwürfe machen werden.« Und Prophet Noah wurde wie folgt offenbart. »Da unsere Anweisung erfolgt ist und die Zeichen der Strafe erschienen, geh zu deinem Schiff und lass alle von deinem Volk und deiner Familie, die sich zu dir bekannt haben, auf das Schiff steigen und schaffe von jedem Lebewesen auf der Erde ein Paar herbei.« Und dann schließlich war es soweit. Ein heftiger Regen setzte ein. Die Quellen sprudelten heftig aus den Felsspalten hervor. Die Flüsse schwollen an, traten über die Ufer und Wasserfluten breiteten sich immer weiter auf den Festland aus. Die Menschen waren in Furcht und Schrecken versetzt und suchten nach einem rettenden Ort, wo sie vor den Fluten sicher sein würden. Noah rief alle Gläubigen herbei und forderte sie auf, das Schiff zu besteigen. Besteigt das Schiff, welches im Namen Gottes sich in Bewegung setzen und im Namen Gottes stranden wird.
Das Schiff Noah setzte sich in den wogenden Fluten in Bewegung und die Gläubigen freuten sich, weil sie Rettung gefunden hatten. Aber Noah sah seinen Sohn Kanaan in den Fluten. Dieser kämpfte gegen die hohen Wellen an und versuchte, einen Berg zu erreichen. Noah rief: »Mein Sohn, steig zu uns auf das Schiff. Du sollst nicht einer der Ungläubigen sein.« Kanaan aber rief zurück: »Ich werde den Berg besteigen und dort vor dem Wasser sicher sein.« Noah war sehr traurig über die Unwissenheit seines Sohnes. Der Kummer schnürte ihm die Kehle zu, und er rief seinem Sohn zu: »Heute gibt es niemanden, der vor dem Befehl Gottes sicher ist, es sei denn, Gott erbarmt sich seiner.« Und dann stieg plötzlich eine riesige Woge zwischen Noah und seinem Sohn auf, und als sie vorbeigerollt war, hielt Noah vergeblich nach seinem Sohn Ausschau. Und traurig wandte er sich an Gott: »O Gott, mein Sohn gehörte doch zu meiner Familie.« Da wurde ihm geantwortet: »Noah, dein Sohn gehörte nicht zu deiner Familie, denn Unwissenheit und Eigensinn haben ihn heimgesucht. Die, die deinem Aufruf gefolgt sind, sind deine Familie, und die, die das Wort deines Gottes für Lüge gehalten haben, denen wird eine Fürbitte nichts mehr helfen.« Noah besann sich kurz. Einen Augenblick lang hatte ihn die väterliche Liebe alles vergessen lassen, und so betete er: »O Gott, ich suche bei dir Zuflucht davor, dass ich dich um etwas bitte und etwas von dir möchte, worüber ich kein Wissen habe. Wenn du mir nicht verzeihst und dich nicht meiner erbarmst, werde ich zu denen gehören, die Schaden hinnehmen müssen.« Den Feinden Noahs war ein Ende bereitet. Der Himmel hellte sich wieder auf und die Wogen glätteten sich. Die Fluten gingen zurück und das Schiff des Noah strandete auf einem Berggipfel. Und Noah erhielt die göttliche Anweisung: »Steigt wohlbehalten auf die Erde herunter, du und die, die an dich glaubten. Steigt herab, der Segen Gottes wird euch zuteil werden.« Liebe Hörerfreunde, über die Geschichte Noah steht in mehreren Suren des Korans geschrieben, zum Beispiel in der Sure mit dem gleichen Namen, der Sure Noah, Sur 71, aber auch in den Suren 23 und 11.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Behnam Safavi mit dem Titel Dua Mi Konam. Auf Deutsch: Ich bete.
یا زخمای بالمو خوب کن، یکم نخوشم حالمو خوب کن یا زخمای بالمو خوب کن چی میشه بازم مهربونی کنی زمین گیر تو آسمونی کنی
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Abwehrrakete Shahab-e-Sarib. Weiterhin guten Empfang. Gebrauchten Waffen im Bereich der bodengeschützten Luftverteidigungssysteme sind Bodenluftraketen, die Flugabwehrkanonen für den Kampf auf Entfernungen von mehr als einigen Kilometern ersetzen. Luftverteidigungsraketensysteme werden im Allgemeinen in Kurz-, Mittel- und Langstreckensysteme unterteilt. Bodenluftraketen haben eine Mindestreichweite, das heißt, sie können das Ziel nicht unter dieser Reichweite treffen, was hauptsächlich auf die Zeit zurückzuführen ist, die erforderlich ist, um eine ausreichende Geschwindigkeit zu erreichen, um eine aerodynamische Kraft auf den Steuerflächen des Körpers zu erzeugen. Erst dann kann die Rakete gelenkt und die Richtung geändert werden. Kurzstreckenflugabwehrraketen werden in etwa für Reichweiten von weniger als 15 Kilometern und Höhen von weniger als 8000 Metern in Betracht gezogen. Die Priorität bei der Konstruktion von Luftverteidigungssystemen mit Raketen besteht darin, das Ziel zu treffen. Aber wenn die Rakete das Ziel nicht direkt trifft, müssen die Sprengköpfe von Bodenluftraketen in einer Entfernung von 5 bis 20 Meter von den Zielen entfernt, mit einem Näherungszünder, gezündet werden, um effektiver zu sein. Wie weit diese Entfernung sein sollte, hängt von den Eigenschaften des Gefechtskopfs und der Verletzbarkeit der Ziele ab. Zu diesem Zweck werden Flugkörper mit Sensoren ausgestattet, die die Entfernung zum Ziel erfassen, sodass der Gefechtskopf detoniert, bevor er sich vom Ziel entfernt. Der Annäherungszünder in den Flugkörpern ist für diese Funktion verantwortlich und hat verschiedene Typen. In den letzten Jahren hat die Verteidigungsindustrie der Islamischen Republik Iran bedeutende Erfolge auf dem Gebiet der Entwicklung und des Baus verschiedener Luftverteidigungssysteme erzielt. Derzeit verwenden die iranischen Verteidigungseinheiten eine Vielzahl von Raketenabwehrsystemen, um den iranischen Luftraum zu verteidigen. Diese Errungenschaften, zu denen verschiedene Arten von Radarsystemen, Raketensystemen sowie Erkennungs-, Leit- und Kontrollsysteme der Luftverteidigung gehören, wurden von internen Spezialisten der Islamischen Republik entworfen und hergestellt. und befinden sich derzeit im Besitz der Luftverteidigungseinheiten der Streitkräfte. Die Luftsicherheit ist eine der wichtigen Komponenten zur Schaffung einer stabilen Sicherheit an den Grenzen des Landes. Die Luftverteidigungskräfte als eine der wichtigen Säulen einer stabilen Sicherheit des Landes verfügen über eine einheimische und vollständig in Iran hergestellte Ausrüstung in Bezug auf die Überwachung der Landesgrenzen. Eine der wichtigsten Errungenschaften der Luftverteidigungsstreitkräfte ist die Shahab-e-Sareb-Rakete. Eine Luftverteidigungsrakete für geringere Höhen, die mit Radarführung ausgestattet ist. Die Abwehrrakete Shahab-e-Sareb ist eine der Errungenschaften der iranischen Verteidigungsindustrie. Diese Rakete, die entwickelt wurde, um Ziele in geringer Höhe zu zerstören, besitzt eine Sichtlinienfunkführung. Die Shahab-e-Sareb hat eine Länge von 2,39 Metern, einen Durchmesser von 154 mm und wiegt 84 Kilogramm. Ihre Geschwindigkeit beträgt 740 Meter pro Sekunde und die Reichweite 500 bis 8600 Meter gegen Ziele mit einer Geschwindigkeit von 400 Metern pro Sekunde, 10 Kilometer gegen Ziele mit einer Geschwindigkeit von 300 Metern pro Sekunde und 11 Kilometer gegenüber Hubschraubern. Diese Rakete bekämpft Ziele bis zu einer Flughöhe von 5500 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von 440 Metern pro Sekunde. Außerdem deckt diese Höchstgeschwindigkeit eine breite Palette von Zielen ab, und selbst die meisten beladenen Kampfflugzeuge erreichen diese Geschwindigkeit in geringer Höhe nicht. Außerdem wurden kürzlich Karar-Kampfdrohnen mit diesen Raketen ausgestattet, um Luftziele anzugreifen, was sie somit zu einer Luft-Luft-Rakete gemacht hat. Hier verfügt die Rakete Shahab-e-Sareb über einen thermisch-optischen Sucher, der feindliche Luftziele erfassen kann. Der Unterschied zwischen der auf dem Karar-Kampfjet installierten Shahab-e-Sareb-Rakete und ihrem bodengestützten Modell besteht im Lenkungsteil der Rakete. Das bodengestützte Modell hat eine Funkführung und das luftgestützte Modell auf dem Karar-Jet hat ein wärmesuchendes Leitsystem. Es scheint, dass der Unterschied zwischen der chinesischen FM-80 oder HQ-7-Rakete, die im Dienst der iranischen Armee steht, und der Shahab-e-Sareb in der Art des Radarsystems liegt, während die verwendete Rakete die gleichen Eigenschaften hat. Die Treffsicherheit der Shahab-e-Sareb beträgt 86-90%, wenn eine Rakete abgeschossen wird, und 96%, wenn zwei Raketen abgeschossen werden. Der Raketensprengkopf der Shahab-e-Sareb wiegt 13,5 bis 40 Kilogramm und ist hochexplosiv. Diese Rakete hat einen zylinderförmigen Körper, einen Kanat- oder Vorderflügel, Steuersystem und trapezförmige Flügel, die am Ende des Raketenkörpers angebracht sind. Das Vorhandensein von Flügeln erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit des Flugkörpers. Ein Teil des hinteren Flügels der Rakete ist einziehbar, damit eine Startkapsel mit kleinerem Durchmesser benutzt werden kann. Shahab-e Sareb kann mit bis zur 25-fachen Erdbeschleunigung manövriert werden, was ausreicht, um jedes normale Kampfflugzeug anzugreifen. Tatsächlich führt die Kombination dieses Grades an Manövrierfähigkeit zusammen mit einem Annäherungszünder zu einer maximalen Effektivität des Gefechtskopfes in Bezug auf das Ziel im Falle einer Nichtkollision. Diese Rakete hat einen Infrarot-Annäherungszünder. An der Spitze besitzt sie ein Glasfenster, das intensive Infrarotstrahlen entfernt und normale Werte an den Sensor weitergibt. Bestehende Infrarotzünder, die den Doppler-Effekt zur besseren und genaueren Verfolgung der Bewegungen des Zielobjekts nutzen, bieten auch die Möglichkeit, Ziele bis zu mehreren Metern über der Wasseroberfläche anzugreifen. Den verfügbaren Informationen zufolge brennt das einstufige Feststoffraketentriebwerk der französischen Crotale-Rakete, entsprechend der die Shahab-e-Sareb-Rakete gebaut wurde, 2,2 bis 7,2 Sekunden lang, und die Rakete verbringt 5% ihrer Flugzeit bei Unterschallgeschwindigkeit und 50% ihrer Flugzeit in der Schallgeschwindigkeitsübergangszone und 45% der Zeit fliegt sie im Überschallbereich. Sie braucht 10 Sekunden, um die Reichweite von 9 Kilometern zu erreichen. Daher ist die Raketenform für eine geringe Widerstandskraft, Luftwiderstand bei Überschallgeschwindigkeit optimiert. Der in dieser Rakete verwendete Festbrennstoff ist rauchfrei. Dadurch kann ihre Flugbahn vom Feind nicht gesehen werden. Infolgedessen wird der Feind überrascht und seine Reaktionszeit wird verkürzt. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.